Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Changer Podcastes. Heute mit einem lieben Menschen, mit der ich schon ein paar Mal gearbeitet habe und ich mich auch nicht auf die Zukunft freue und hoffe, dass wir noch ganz oft immer wieder was gemeinsam machen werden. Und ich freue mich darauf, über das Thema, über das wir sprechen werden, und zwar über die HR-Trends von 2025. Und da ist es halt so, in den letzten Jahren gab es ganz viele Trends. Es gab sehr viele schöne Trends. Wir kommen aus einer sehr chaotischen Zeit mit Pandemie und wir haben uns auf uns selber rückbesonnen und auf die gesellschaftliche Verantwortung. Und dann hörte die Pandemie auf und dann haben wir gesagt, ja, das reicht ja nicht. Das haben wir jetzt gut gemacht, haben wir Spaß gehabt, jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten, da müssen wir vielleicht nicht alle Themen umsetzen und so weiter. Und das ist so Zwiespalt für viele Unternehmen. Was machen wir für Mitarbeiter? Was erwarten wir von Mitarbeitern? Die große Frage ist ja, es ist ja kein Aufwiegen. Es geht ja darum, wie wir uns als Arbeitgeber vernünftig aufstellen können, was wir für unsere Menschen tun können, die bei uns arbeiten und wie wir das Arbeitsleben von jedem Einzelnen so gestalten können, dass man halt einfach mal weniger Belastung hat, mehr Spaß hat, mehr Engagement und so weiter und so weiter. Und da gibt es halt ein paar frühe Trends. Und wer könnte uns das besser erklären als mein Gast von Personio, die liebe Susax bei mir? Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, lieber Tolga. Danke auch für die nette Einführung. Freut mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf.
Für die paar Leute, die dich vielleicht nicht kennen, stell dich ganz kurz vor. Du bist von Personio, ich habe es gesagt, du bist ganz lange da. Was machst du bei Personio?
Ich bin bei Personio in unserem Marketing-Team. Ich kümmere mich aber tatsächlich auch ganz viel um so Workplace-Trends. Also ich mache unseren HR-Podcast, das HR-Briefing. Also hier kleiner Hinweis, falls ihr den noch nicht kennt, hört auch da gerne richtig, mal rein.
Mit Laura Bornmann, glaube ich, ne? Seit ein paar
Monaten. Genau, mit Laura Bornmann mache ich den zusammen. Gut. Und ich mache auch so Sachen wie unsere Masterclasses, unsere HR-Masterclasses. Tolga, da warst du auch schon dabei. Zum Thema Recruiting. Genau, also das heißt, wir haben wirklich schon ganz, ganz viel zusammengearbeitet. Und ich freue mich mega, dass du mich eingeladen hast und dass wir hier so ein bisschen diskutieren können über Trends, die 2025 auf HR zukommen, die wichtig werden. Vielleicht aber auch Trends, wo wir sagen, die können wir priorisieren und die anderen können wir ein bisschen depriorisieren. Ich hoffe, dass wir hier so eine kleine Guideline geben können, was denn als allererstes angegangen werden muss.
Das ist, glaube ich, auch ein sehr schönes Ziel. Also es ist alles wichtig, aber nicht alles dringend. Und wir haben das in den letzten Jahren gesehen, es gab so viele Trends. Ne? Und dann wurden sie auch kleinteiliger. Ihr habt euch dieses Jahr bei dem Trend Report auf die Major Trends begrenzt, so die wirklich wichtig werden. Und wir beide haben vorhin gesprochen. Ich bin der Meinung, nächstes Jahr, beziehungsweise 25, wird sehr herausfordernd. Wir haben eine Bundestagswahl, wir sind gerade nicht in der besten wirtschaftlichen Situation. Dann sind irgendwo auf der anderen Seite der Welt auch noch ein paar Präsidenten und Kanzler, die auch noch gerade so komplett aus der Reihe tanzen. Die Welt ist ein bisschen herausfordernd gerade. Und ich glaube, dass 2025 viel mehr darum gehen wird, Menschen zu halten, zu binden, zu entwickeln, viel mehr Performance und Effizienz zu steigern. Und das bringt mich zum ersten Trend, der dann sagt, Datenarbeit muss proaktiver genutzt werden, beziehungsweise proaktiver gestaltet werden. Also euer Trend Nummer 1. Was meint ihr damit?
Also zuallererst möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, wie wir überhaupt auf diese Trends gekommen sind, weil wir haben uns die natürlich nicht ausgedacht. Wir haben da mit ganz geschätzten Expertinnen und Experten gesprochen. Die HR Top Voices haben wir ja jetzt schon zum zweiten Mal ausgezeichnet dieses Jahr und da haben wir wirklich geschaut, welche HR-Influencer, welche Recruiting-Influencer, welche Fachexpertinnen und Experten sind hier quasi in unserer HR-Bubble aktiv und bringen den meisten Mehrwert. Und mit denen haben wir eben gesprochen und deren Insights, deren Erfahrungswerte und auch deren Einschätzungen haben wir uns hier einmal geholt. Und wie du auch schon gesagt hast, Tolga, wir haben uns dieses Jahr wirklich fokussiert auf 6 Trends. Die letzten Jahre waren das immer mehr. Also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 11 identifiziert. Und dieses Jahr haben wir gesagt, nee, wir machen wirklich die Major Trends. Wir brechen es einmal runter. Und da sind wir eben zum obersten Gebot gekommen, was uns wirklich fast jeder genannt hat, das war das Thema Datenarbeit. Und was wir gehört haben und was wir auch sehen, ist, dass Datenarbeit immer noch sehr, wie soll ich sagen, sehr beschreibend genutzt wird. Also es wird genutzt, um den Status quo abzubilden, um zu zeigen, so ist es gerade bei uns. Und tatsächlich haben wir dazu auch eine Studie mitgebracht, oder ich habe eine Studie mitgebracht, und zwar 73% der befragten Unternehmen einer Studie haben gesagt, dass personalbezogene Daten für beschreibende Analysen genutzt werden. Aber, und das finde ich eben doch dann krass, 37% nutzen nur prognostische Analysen, um Trends abzuleiten. Das heißt, wenn man das jetzt mal an einem Beispiel festmacht, vielleicht guckt man sich schon an, bei vergangenen Kündigungen, um zu dokumentieren, welche Gründe haben dazu geführt, dass diese Person uns verlassen hat. Und vielleicht macht man auch schon irgendwie Exit-Interviews und ist da gut aufgestellt. Aber was eben jetzt verstärkt kommt, auch im nächsten Jahr und natürlich auch in allen folgenden Jahren, würde ich sagen, ist, dass man schauen muss, wie kann ich vorher das schon wissen? Also wie kann ich Daten so nutzen, so analysieren, dass ich schon vorher die Mitarbeitenden erkenne und identifiziere, mit einem hohen Risiko das Unternehmen zu verlassen? Weil dann kann ich ja nur eingreifen. Dann kann ich Gespräche vielleicht führen, dann kann ich sagen, hey, wir schauen uns deine Karriereplanung nochmal an. Dann kann ich spezielle Schulungsangebote liefern und möglicherweise diese Person dann im Unternehmen halten. Und Tolga, du hast es schon angesprochen, es ist eben super wichtig, Mitarbeitende jetzt im Unternehmen zu halten, weil der Fachkräftemarkt sieht nicht so rosig aus. Und das ist ein riesengroßer Hebel für uns, dass wir sagen können, wir bieten dir das, was du brauchst in unserem Unternehmen. Wir entwickeln dich weiter und wir schauen, dass du langfristig unserem Unternehmen auch loyal bleiben wirst.
Ich bin ganz bei dir. Du hast ja gerade gesagt, 37% nutzen auch die Predictables, um ein bisschen was zu erfahren. Und davon die Hälfte, muss man ja ehrlich zugeben, davon nur die Hälfte erhebt auch die Maßnahmen. Das Wichtige ist ja, und das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, wir haben ganz viele Kunden aus dem Bereich Data Science, die Daten sind da, da muss man sich jetzt nicht verbiegen, die Daten liegen da. Man sieht sie manchmal nicht, man weiß nicht, dass sie da sind, aber was du gerade gesagt hast, wann entsteht eine Kündigung? Hat das was mit den Projektphasen zu tun? Hat das mit einer bestimmten, auf Kundenseite zum Beispiel? Es kann ja sein, dass bestimmte Kunden dazu führen, dass unsere Kundenberater gehen, weil in dieser Branche einfach der Ton zu rau ist und unsere Leute vielleicht damit ein Problem haben. Dann müssen wir da was gegen machen. Dann weißt du aber, wo du was machen musst. Genauso wie, in welchem Alter gehen die meisten Leute? Oder auf welchem Karrierelevel verlassen uns die meisten Leute? Wenn du jetzt mal nur auf die Kündigung. Also es gibt so viele Analyseverfahren und so viele Erkenntnisse, die man gewinnen kann, wenn man sich damit beschäftigt, um natürlich seine Mitarbeiter und Mitarbeiter zu halten. Das Gleiche aber auch umgekehrt. Wo finden wir die besten Leute? Wie können wir die besten entwickeln? Was haben die gemeinsam? Wo funktioniert es nicht? Und du und ich wissen, und das weiß wahrscheinlich vielleicht auch viele andere, Datenarbeit ist nicht teuer. Sie kostet aber Zeit. Die Datenquelle ist wichtig, die Struktur ist wichtig. Man muss sich damit beschäftigen und wir brauchen halt nicht drüber reden, wenn es nicht an die Umsetzung geht. Am Ende des Tages muss man was ableiten. Und da magst du mich korrigieren, aber ich sehe, dass viele HR-Entscheider, aber auch Unternehmenslenker Daten gerne nutzen möchten, aber irgendwie nicht wissen, wie kann ich es zielgerichtet machen? Wie kann ich es vielleicht durchdringend machen, sodass jeder dieses Bewusstsein dafür hat? Das sehe ich bei uns. Es ist in den Köpfen schon da, das Wissen, aber so richtig nimmt das dieses Thema keine richtige Fahrt auf. Hast du da andere Beobachtungen vielleicht?
Nee, ich glaube, da hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass eben diese Umsetzung vielleicht teilweise auch noch nicht da ist, weil es so lang dauert, weil es umständlich ist, weil viele Leute halt auch unterschiedliche Datenquellen dann nutzen oder 25 Spreadsheets. Ich kenne das auch. Manchmal hat man dann irgendwie hier ein Word-Dokument, hier hat man ein Excel-Sheet, hier hat man dann irgendwie noch ein Dashboard und dann muss man sich das alles zusammenklauben. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass man schaut, dass man die Daten sauber hat und aus einer einheitlichen Quelle, damit man da auch Vergleiche ziehen kann und damit die Daten aussagekräftig sind und damit es halt auch leicht geht. Ich meine, da gibt es ja auch Tools dafür für People noch Analytics. Noch und nöcher. Ja, wir von Personio haben natürlich auch eins. Das ist nicht noch und nöcher, das ist das eine natürlich. Nein, keine Werbung hier. Aber es gibt natürlich Tools, mit denen man da arbeiten kann, die einem da auch helfen. Und das sollte auch so sein. Ich finde, HR hat so wahnsinnig viel auf dem Schreibtisch. Es gibt so wahnsinnig viele Themen, in die HR involviert ist, auch federführend, dass man da jetzt wahrscheinlich nicht pro Woche noch 5 Stunden abzwacken kann, um jetzt seine Daten da zu analysieren. Das sollte halt schnell gehen.
Es hilft auch der HR selber, sich die eigene Relevanz zu verschaffen, die man für die Abteilung braucht oder für das Team braucht, Punkt eins. Punkt zwei ist, es ist ein massiver Eingriff und ein Einfluss in die Unternehmensstrategie. Das heißt, aus der Reaktion heraus zu brechen und dann wirklich agil zu sein und zu sagen, hey, wir sehen da ein paar Risiken, das würden wir gerne mit Businesspartnern aus den unterschiedlichen Fachbereichen besprechen, weil wir bei denen gerade das Risiko sehen. Das schafft natürlich auch die eigene Position nochmal zu erheben und nochmal an Relevanz zu gewinnen. Auf der anderen Seite auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie, es ist eine Form von gesehen werden, machen wir uns nichts vor, wenn ich sehe, dass du gerade, mein Datensatz sagt, dass ich dich vielleicht verlieren könnte oder ich habe ein erhöhtes Risiko, dass ich dich aus meinem Unternehmen verliere und proaktiv auf dich zukomme, dann macht das ja was mit dir und mit unserer Beziehung ja auch. Also es ist auf der langen Sicht ist es Wertschätzung, es ist Zugehörigkeit, es ist Beziehungsmanagement. Das wird halt leider immer, wenn es um Datenfakten geht, übersehen, aber es bindet und jeder fühlt sich gut, wenn einer auf ihn zukommt und sagt, hey, pass auf, du bist uns total wichtig. Lass uns mal drüber sprechen, was wir gemeinsam hier noch machen können. Du gehst doch nicht schlecht gelaunt nach Hause, weil du sagst, ach, scheiße, mein Chef hat mit mir gesprochen, ich bin dem wichtig, verdammt. Funktioniert die? Ne? So funktioniert das halt nicht bei Menschen. Aber ja, die Daten, wie gesagt, die Daten sind da und ist auf jeden Fall ein Major Trend, wo ich auch sage, lange überfällig, müssen wir auf jeden Fall ran, um den Bogen nochmal zu kriegen. Ja, mit Personio Suite kann man es natürlich besser machen, weil die Daten nun mal da sind. Ja, da muss man sich halt auch nicht die ganzen Sachen zusammensuchen. Aber beschäftigt euch auf jeden Fall damit. Lass uns zum zweiten kommen. Das ist dein Thema. Du lebst es ja.
Also, ich lebe es, ja, genau.
Major Trend Number 2 wäre die klaren Richtlinien für flexibles Arbeiten. Ich habe vorgestern eine Nachricht bekommen bei LinkedIn von einer treuen Leserin, die geschrieben hat, kannst du bitte nochmal einen sehr knackigen und direkt geschriebenen Post machen, dass Flexible Work wirklich flexibel sein sollte und nicht nur an einem Tag der Woche. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich machen, aber am Freitag werde ich wahrscheinlich eine bessere Erklärung dafür finden, da bin ich mit jemandem im Gespräch. Ich sehe das so, ne? Also viele kriegen das leider immer noch nicht hin. Und sie begreifen auch nicht, warum das bei Ihnen im Unternehmen gehen kann, ohne die Teamstruktur zu ändern. Sie denken in absoluten Mechanismen, entweder voll flexibel oder gar nicht. Aber Flexibilität heißt ja nicht, dass wir uns gar nicht mehr sehen.
Naja, es braucht halt einfach gescheite Richtlinien und eine gescheite Umsetzung und vor allem Transparenz und Kommunikation. Also so sehe ich das zumindest. Und ich glaube auch, dass das einfach ein Trend ist, den können wir nicht aussitzen. Also flexible Arbeitsmodelle, die werden immer, immer wichtiger. Und das fordern ja auch nicht nur die junge Generation, das fordern auch die alten Generationen. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, mein Vater, der arbeitet seit wie 30 Jahren im selben Unternehmen und der war natürlich immer vor Ort. Und seit es aber die Möglichkeit gibt, Homeoffice zu machen, nutzt er das total gerne. Also der liebt es irgendwie, da so einen Tag in der Woche dann von daheim zu arbeiten. Also ich finde, es ist auch nicht nur etwas, was sich die junge Generation wünscht, sondern das ist was das Leben von vielen leichter macht. Und es ist auch wichtig zu arbeiten, wenn man das Gefühl hat, man ist produktiv oder vielleicht hat man eben dann doch man hat vielleicht doch Kinder und muss die irgendwann aus der Kita abholen und so weiter. Das ist ja immer das große Beispiel. Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Also ein Trend ist, dass wir flexibles Arbeiten weiter ermöglichen, aber eben, dass wir klare Richtlinien dafür festlegen, damit sich jetzt nicht Leute benachteiligt fühlen und damit auch dieses Miteinander weiter gut funktionieren kann. Weil das ist ja die große Angst der Unternehmen, dass dann der eine irgendwie zu der Tageszeit arbeitet, der andere zu einer ganz anderen und man nicht mehr zusammenkommt und die Kommunikation leidet und vielleicht die Unternehmenskultur leidet. Und das muss nicht sein, wenn man das eben einmal gut durchdenkt und auch dann gut umsetzt und auch gut kommuniziert. Und was ich...
Mach mal weiter, Entschuldigung, mach weiter.
Was ich ganz, ganz interessant fand, hast du schon mal, Tolga, hast du schon mal von Flexwashing gehört, von dem Begriff?
Ja.
Genau. Das ist ja so ein, also ich kannte das, ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Ich kannte Pinkwashing, ich kannte Greenwashing, ich kannte diese ganzen Begriffe. Flexwashing ist ein Begriff, der ist mir dieses Jahr das erste Mal über den Weg gelaufen. Und das ist, wenn Arbeitgeber dich einstellt als Bewerbende und dir vorgaukeln, du hast dann flexible Arbeitszeiten, es ist kein Problem, wenn du um 16 Uhr dein Kind aus der Kita holen musst. Und ja, überhaupt kein Problem, wenn du erst um 10 anfangen willst und dann fängst du an und merkst, so einfach ist es doch nicht. Oder dann dann gibt es die Raised Eyebrows sozusagen von den Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ach, die ist schon wieder erst um 10 Uhr hier eingetrudelt. Und das ist auch ein Riesenproblem, weil gerade, also ich habe da eine Studie gelesen, dass gerade Eltern sich, also ich glaube, 71% der Eltern haben gesagt, sie haben das schon mal erlebt, dass ihnen vorgegaukelt wurde, bei uns ist flexibel, gar kein Problem. Und im Endeffekt war es nicht so. Und die suchen natürlich dann auch schnell wieder das Weite, weil sie das Gefühl haben, ich werde ja hier auf den Arm genommen. Ja, so sollte es dann natürlich nicht laufen.
Ja, auf der anderen Seite, ne, ich glaube, dieses Missverständnis liegt ja in dem Wort Flexibilität. Also, wir haben ja in Deutschland diese Eigenschaft, dass wir immer die Lösung für alle wollen. Es muss immer eine Lösung für alles gelten. Und ich war immer dafür, dass wir gesagt haben, lass uns das doch mal in einer Abteilung probieren. In einer Abteilung, die vielleicht gar nicht so nah an der Wertschöpfung ist, ne? An irgendwas Administratives, wo wir sagen, hey, wenn da was schief läuft, haben wir keinen Schaden. Dann kann man das immer noch ausrollen mit Richtlinien und Experimenten. Mal gucken, wie viele Leute müssen denn permanent im Büro sein, wenn überhaupt welche da sein müssen? Wie viele, an welchen Tagen macht es Sinn? Es gibt ja manchmal so Businessmodelle, wo du halt an bestimmten Tagen wirklich nicht anwesend sein musst und an anderen doch. Ja, wenn ich das weiß und es liegt in der Natur des Jobs, dann ist es so. Ich störe mich massiv an so diesen Debatten. Ja, was soll die Krankenschwester machen? Und ich sage dann immer, ja, du bist ja nicht Krankenschwester, weil du vom Homeoffice träumst. Aber eine Krankenschwester oder auch ein Polizist oder ein Feuerwehrmann hat flexible Arbeitsmöglichkeiten und die hatten sie schon immer mit Schichtsystem, mit Rotation in der Schicht. Das gab es schon immer. Nur diese Facetten, über die wir sprechen, 4 Tage Woche, 5 Tage Woche, Teilzeit, komm und geh, wann du willst, Remote, Hybrid, was auch immer. Das darf und muss jedes Unternehmen für sich selber machen. Ich finde, das größte Risiko, wenn du das nicht machst und Flexwashing auch noch betreibst, und potenziert sich das Ganze. Es potenziert sich dazu, dass du nur noch wirklich eine sehr hohe Fluktuation haben wirst, an die du dich gewöhnen musst, wenn du es nicht änderst. Dann reden wir nicht über ein, sondern zwei, drei zweistellige Prozentbereiche. Und du wirst halt die Betriebszugehörigkeit wird nicht mehr zunehmen. Die Leute werden nicht mehr lange in deinem Unternehmen arbeiten, weil das Leben entwickelt sich weiter. Man wird Eltern oder mit den Eltern passiert was, dass man sagt, hey, ich muss mich auch noch um meine Eltern kümmern und so weiter. Die Leute werden nicht mehr lange in deinem Unternehmen arbeiten und dann musst du dich dran gewöhnen. Und ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf, dass ich statt alle 10 Jahre mir jedes Jahr 5 neue Leute suchen muss. Das kostet
Und
Geld, kostet
Holger,
ihre Nerven.
ich finde das halt auch, du hast es gerade so schön angesprochen, ich finde das halt auch so ein bisschen leidig, diese Diskussion von wegen, ja, bei den einen geht es nicht und bei den anderen geht es doch. Und wieso sollten nur diejenigen, bei denen das Arbeitsmodell es erlaubt, also wieso sollten quasi die anderen nicht davon, die einen davon profitieren und die anderen nicht? So, jetzt habe ich es richtig gesagt, das war jetzt etwas schwierig hier. Und ich finde, das ist eigentlich eine total falsche Sichtweise, weil am Ende des Tages ist Flexibilität ja auch, also man könnte das ja auch wie so einen Benefit betrachten. Und die Leute, die vielleicht wirklich in einer Fabrik arbeiten, vor Ort am Band oder sonst was, die können vielleicht nicht jetzt hier Remote-Arbeit machen und dann quasi aus Spanien arbeiten. Das geht dann natürlich nicht. Aber es gibt andere Benefits, die denen vielleicht genauso viel bedeuten, mit denen man hier gegensteuern kann oder wo man sagen kann, es ist nicht das Gleiche, aber es ist gleichwertig. Und ich glaube, man sollte niemandem die Möglichkeit nehmen, quasi das Beste aus seinem Job zu machen oder das allerbeste Arbeitsumfeld zu haben, nur aus Missgunst.
Dieses, wenn ich es nicht haben kann, soll es keiner haben, ist ja falsch. Ne? Umgekehrt wäre es ja cool. Ich freue mich für dich, dass du es hast und bei mir habe ich was anderes.
Ja, also wir müssen einfach schauen, dass egal welcher Job, die bestmöglichen Rahmenbedingungen geboten werden. Ob das jetzt flexibles Arbeiten bedeutet oder ob das vielleicht ein Bonus ist, ein finanzieller Bonus oder irgendwas anderes, das sei dann mal dahingestellt. Aber ich glaube, wichtig ist es einfach, dass alle so zufrieden sind wie möglich. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Thema, was du ganz am Anfang angesprochen hast, das ist die Mitarbeiterbindung. Und flexibles Arbeiten trägt dazu bei. Und ich glaube, es gibt viele Wege, die Mitarbeiterbindung zu stärken. Und ich glaube auch alle unsere Trends, die zahlen da so ein bisschen drauf ein, die wir jetzt da auch identifiziert haben.
Auf jeden Fall. Was ich bei der flexiblen Arbeit auch noch sehe, ist, es gibt natürlich ein paar Bedenken und dann nochmal, Unternehmen können sich da rantasten. Die müssen es nicht auf den Knopf drücken und morgen für alle machen. Macht es in einem kleinen Team oder in einem Unterteam mit 3 Leuten, 4 Leuten, probiert es aus. Was ihr aber schaffen werdet, ist Folgendes. Ihr habt nie das gesamte Wissen aller Leute zur gleichen Zeit zur Verfügung. Wenn die Leute aber flexibel arbeiten, dann werden sie unweigerlich das Wissen teilen müssen, weil keiner will im Homeoffice 100-mal angerufen werden, weil er nicht vor Ort ist. Und keiner will auch den anderen 100-mal anrufen, weil er eine Sache nicht hat. Das wird dazu führen, dass die Leute sich absprechen. Die Leute werden von sich aus kommen. Sehe ich bei ganz, ganz vielen Kunden, besonders in der IT-Beratung, Cybersecurity, Cloud Security und so weiter. Die bauen sich Knowledge Hubs auf. Also einfaches Google-Dokument oder wirklich Cloud-Files, wo sie sagen, da tut jeder sein Wissen rein in Form von Begriffen, Arbeitsschritten, Prozess. Das machen die von sich aus, weil die sagen, ich brauche diese Flexibilität und das Wissen habe ich da abgelagert. Wenn du ein Problem hast, schau da erstmal bitte hin und dann ruf mich an. Und dann sagen die nach 3 Monaten, die Anzahl der Anrufe geht runter. Und was passiert, wenn für dich als Unternehmer das größte Benefit, was du hast, ist, das ganze Wissen ist an einem Ort. Und das kannst du wiederum später nutzen, wenn du anhand von Daten zum Beispiel die richtigen Leute rekrutiert hast, ja, oder weißt, dass bestimmte Know-how-Träger dich, dass das Unternehmen verlassen werden, hast du dieses Wissen zum größten Teil verfügbar. Du löst wirklich spätere Probleme damit, indem du vorher aktiv bist und mit Flexibilität wirst du auch dafür sorgen, dass Wissen viel schneller mobilisiert wird und nicht nur statisch genutzt wird, wenn du die Leute auch ermutigst. Und das ist das, was du gerade sagst. Ich gebe dir den Benefit Flexibilität, gib mir dein Benefit Knowledge oder gib mir Know-how. Dann lass uns dafür sorgen, dass ich hier keine Bedenken habe, dass Dinge nicht funktionieren und du kannst gerne flexibel werden. Den Deal würde ich ja sofort machen. Ich würde den Deal sofort eingehen, wenn mein Chef sagen würde, gib mir was dafür, dann kriegst du was dafür. Ja, super, cool. Was brauchst du und wie können wir uns gegenseitig befruchten und helfen?
Ja, ich finde das total, total wichtig, was du da jetzt gerade nochmal angesprochen hast mit dem ganzen Business Management. Das ist ja auch was, wo viele Unternehmen besser werden dürfen, weil sich einfach die Arbeitswelt so stark ändert, so schnell ändert und auch Wissen viel schneller verfügbar ist, auch jetzt mit KI und sonst was. Also es ändert sich alles. Wir müssen gucken, dass wir da alle auf demselben Stand bleiben, dass wir gut zusammenarbeiten, dass einfach Wissen nicht verloren geht. Also super, super relevant, was du da jetzt gerade mal gesagt hast.
Jetzt hast du KI gesagt, lass uns zum nächsten Trend gehen.
Cool, eine tolle Überleitung, oder?
Super Überleitung, hätten wir nicht besser planen können. Trend Nummer 4, wir haben 3 übersprungen, zu 3 kommen wir später, ist tatsächlich KI-Müdigkeit entgegenwirken. Siehst du das, dass die Leute so ein bisschen müde werden?
Also ich glaube, dass der Trend an und für sich ist wahrscheinlich KI nach wie vor. Das ist ein Trend, der natürlich nicht nur jetzt dieses Jahr, sondern auch nächstes, übernächstes und wahrscheinlich noch die nächsten, keine Ahnung wie viele Jahre, absolut relevant sein wird. Aber was jetzt eben schon langsam passiert ist, dass gefühlt alle über künstliche Intelligenz sprechen. Und zwar die ganze Zeit. Und wir werden von morgens bis abends mehr oder weniger mit der These konfrontiert, dass jetzt an diesen und jenen Stellen KI eingesetzt werden muss und du musst dich jetzt weiterbilden und sonst was. Und ja, das ist auch so. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute inzwischen das schon gar nicht mehr richtig hören wollen, weil einfach diese Dauerbeschallung da ist zum Thema künstliche Intelligenz. Sie wissen gar nicht, wo soll ich denn überhaupt anfangen? Also ich soll jetzt gefühlt mein komplettes Unternehmen auf KI umstellen, auf KI-Prozesse. Wo fange ich an? Und das ist der Punkt, dass jetzt einfach die Zeit da ist, das schrittweise anzugehen. Also es ist ja tatsächlich so, ich glaube, 70% der Unternehmen in Europa wird schon KI eingesetzt in HR-Prozessen. Aber das ist eben, da ist halt die Frage, wo wird es eingesetzt? Und sind es dann kleine Sachen, sind es große Sachen, hängen die irgendwie zusammen? Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir schrittweise beginnen und auch strategisch. Also dass man sagt, wo sind unsere wichtigsten Prozesse? Wo sind die Sachen, die ich vielleicht durch, jetzt muss jetzt nicht unbedingt KI sein, aber durch Automatisierung oder Digitalisierung schon besser machen kann. Und dass man da dann vielleicht ein Pilotprojekt oder so einmal startet und sagt, wir probieren das jetzt einmal aus und hangeln uns da so ein bisschen durch, schrittweise und schauen mal, wie es funktioniert. Und wir machen nicht alles auf einmal, weil das ist, glaube ich, das, wo diese Überforderung herkommt.
Da bin ich
Wie
bei
siehst
dir.
du das, Tolga?
Ich sehe das genauso. Also dieses All in or nothing ist ja wirklich bei uns hier in der deutschen Arbeitskultur vertreten. Also entweder machen wir es ganz oder gar nicht, was ja primär ein sehr schönes Mantra ist. Auf der anderen Seite, wir überfordern uns dann selbst. Ich finde auch, in den letzten Jahren gab es sehr viel. Ich habe es, glaube ich, bei euch auf der Hack gesagt. Zum Thema HR wurde schon alles gesagt. Es gibt jetzt auch keine neue Technologie mehr im Moment. Aber wir nutzen sie ja nicht. Und man muss auch nicht alles nutzen. Also ehrlicherweise, es gibt ja mittlerweile für jedes Tool gibt es auch noch ein AI-Tool dazu und Chrome Extension und so weiter. Mach es doch schrittweise. Also mein einfachster Tipp ist, jede Tätigkeit, die dich nervt am Tag, such dir eine KI. Repetitive Aufgaben, die dich stören, such dir eine KI und wenn es nur ist, ChatGPT soll die Stellenanzeige nochmal prüfen. Auf Rechtschreibfehler oder sowas, ja, bevor drei Kollegen das nochmal drüber lesen. Dann lass es ChatGPT machen, hast du Zeit gespart, kannst 5 Minuten am Kaffeeautomaten mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen. Fertig. Oder lass das Video oder den Podcast mit der KI nochmal durchlaufen und Voice-Filter drüber legen. So, wir tun ja immer so, als ob die KI grandios neue Ergebnisse schaffen wird. Und wir Angst haben müssen um unseren Job. Das müssen wir ja nicht. Der Anwender bestimmt ja die Geschwindigkeit und die vertikale Tiefe. In der Performance, das kann man ja selber jeder für sich machen. Ich finde aber, das, was du sagst, im kleinen Anfang und dann priorisieren ist ganz wichtig. Wo hilft mir das vielleicht auch, zum Beispiel im Thema Flexibilität? Wo kann mir eine KI helfen, flexibler zu werden, damit andere, die auf meine Ergebnisse angewiesen sind, weiterhin dass sie gute Ergebnisse bekommen? Wo kann ich einen Automatismus einstellen, auch in meiner Abwesenheit? Und ich finde immer ganz, ganz wichtig, dass Unternehmen das bitte, bitte, bitte nicht von oben herab diktieren. Lass die Leute ein bisschen experimentieren. Mach dir so ein, weiß nicht, ein KI-Hub auf, wo du sagst, Projektgruppe oder eine Arbeitsgruppe, wo die Leute einfach mal experimentieren sollen, über Sinn und Unsinn sprechen sollen, der einzelnen Tools. Lass sie ein bisschen testen. Sag, weiß ich nicht, in den nächsten 4 Wochen darf jeder von euch in der Woche 3 Stunden mit KI rumexperimentieren. Vielleicht entsteht was Geiles dabei und dann rollen wir das aus. Und wenn nicht, dann haben wir Spaß gehabt. Also macht's ein bisschen, nimmt der ganzen Sache seine Last weg. Das darf, glaube ich, jedes Unternehmen für sich selber machen und hat einen coolen Gamification-Aspekt. Ich würde gerne einmal jemanden zitieren. Sind ja dieses Jahr wieder ein paar Personio Top Voices ausgezeichnet worden. Und der Joachim Dierks, der hat einen schönen Satz dazu gesagt. Sagt er, die Integration von künstlicher Intelligenz in HR-Prozesse schreitet voran, insbesondere bei Personalgewinnung und Entwicklung. So, das finde ich schon mal ganz wichtig. KI-gestütztes Jobmatching und Skill-Assessments helfen, Bewerbende passgenau zuzuordnen und Kompetenzen zu identifizieren. Entscheidend bleibt, die Technologie differenziert einzusetzen, um Effizienz und Fairness gleichermaßen zu fördern. Und bei dem Satz gehen bei ganz vielen die Alarmglocken an. Ich kann sagen, beruhigt euch. Er sagt ja nicht, dass das Matching besser ist als bei euch. Also eine KI versteht nichts von Intuition. Aber dieses Matching, dieser Vergleich vor der Personalentscheidung, den kann man eine KI machen lassen. Und der Recruiter wird am Ende trotzdem selber entscheiden und kann sagen, okay, sehe ich so oder sehe ich nicht so. Aber du sparst dir sehr viele Analysetätigkeiten. Und da finde ich, hat der Joachim einen guten Case aufgemacht. Wenn wir aber bei KI sind, ich würde relativ schnell zum nächsten weiterhüpfen und zwar zu meinem Lieblingstrend. Mit schönen Grüßen an die deutsche Automobilindustrie und einem Baseballschläger voller Vorwürfe, was wir in den letzten 10 Jahren alles verpasst haben. Upskilling und Reskilling werden wichtiger. Für mich waren sie schon immer sehr wichtig. Hat die Relevanz nochmal zugenommen dieses Jahr?
Ja, ich glaube, da können wir ergänzen, werden noch wichtiger. Weil natürlich, ja, es wird ein großes Problem werden. Also bis 2027 werden. Magst du mal raten, wie viele Fachkräfte da fehlen werden? Oder hast du ein Bauchgefühl?
Wir sind ja immer so im sofort dramatischen siebenstelligen Bereich, ich würde sagen, um die Millionen.
Ja, also nicht ganz, aber es ist relativ nah dran. Es werden 728.000 Fachkräfte in Deutschland fehlen. Und ich finde, das ist eine
Zu denen, die
Ansage.
sowieso schon fehlen.
Ja, genau, zu denen, die sowieso schon fehlen. Und natürlich verstärkt das diesen ganzen Trend nochmal. Das heißt, wir brauchen ja die bestehenden Mitarbeitenden, die wir haben, also die aktuell schon bei uns arbeiten, die müssen sozusagen in Richtungen entwickelt werden, die wir von außen nicht mehr reinholen können, also die wir jetzt nicht anheuern können, weil sie es einfach nicht gibt gerade. Und genau deswegen gewinnen Quereinsteigerprogramme oder interne Weiterbildungen an einer riesengroßen Bedeutung. Und ja, also ich finde das ganz, ganz wichtig. Und ich finde, dass wir hier noch mal ganz kurz den Bogen zurückschlagen können zu KI, weil KI ist ja auch so ein Thema. Also ich finde, wir müssen uns alle weiterentwickeln und es werden viel mehr Tätigkeiten sein künftig, die von vielleicht einer KI übernommen werden. Aber es wird genauso viele neue Tätigkeiten geben, wo es vielleicht darum geht, mit der KI umzugehen. Und ich glaube, da brauchen wir eben ganz viele Schulungen, da brauchen wir Weiterentwicklungsprogramme. Das ist unfassbar wichtig. Also ich würde auch jedem wirklich empfehlen, wenn man jetzt eine Weiterbildung machen will, dann würde, also ich würde sofort was zum Thema KI machen, weil ich das Gefühl habe, ich weiß ein bisschen was drüber, aber ich verstehe nicht das, was ich eigentlich verstehen sollte. Wird so einen riesen Impact haben. Genau, also ich würde sagen, Reskilling, Upskilling wird einfach nochmal so wahnsinnig wichtig, gerade mit dem ganzen Fortschritt, den wir durch KI eben gerade sehen. Wie siehst du das, Tolga?
Ich bin voll auf deiner Seite. Ich sehe es sogar noch ein bisschen dramatischer. Ich meine, dass diese Studie, die du gerade zitiert hast, vom Institut der deutschen Wirtschaft kam. Ganz kompetente Damen und Herren, deren Arbeit ich wirklich sehr schätze und auch genieße. Und 2027 ist echt um die Ecke. Das sind knapp
Ja.
2 Jahre. Das ist nichts in der Arbeitswelt. Und es gibt eine andere Studie vom World Economy Forum. Die besagt, dass in 10 Jahren, das war in 24, also in 2034, werden wir die Tätigkeit, den Job, den wir heute haben, mit den Fähigkeiten, die wir heute haben, nicht mehr machen können. Also für den Job, den wir sowieso schon ausüben, mit dem wir unsere Miete bezahlen, unseren Lebensstandard, den werden wir, wenn wir uns nicht weiterbilden, 2034 nicht mehr ausführen können. Und das bleibt. Präsenteste Beispiel ist die deutsche Automobilindustrie oder die weltweite Automobilindustrie. Wir wussten, dass E-Auto kommt und wir sind davon ausgegangen, dass ein E-Auto genauso gebaut wird mit den gleichen Menschen, die einen Verbrenner gebaut haben. 300 Komponenten werden zusammengebracht an einem Fließband. So, das E-Auto hat aber weniger als 300 Komponenten, viel weniger Arbeitsschritte, eine ganz andere Technologie. Wenn man da nichts gegen tut, dann mache ich heute den Vorwurf, dann hat man bewusst mit der Zukunft dieser Leute gespielt. Allein in Baden-Württemberg mit Mercedes und Porsche und der ganzen Zuliefererindustrie werden bis 2030 roundabout 500.000 Menschen ihren Job verlieren. Die sind nicht mehr zu gebrauchen, diese Leute. Du musst mal dieses Wording mal überlegen. Wir hätten aber diese Leute frühzeitig weiter oder ausbilden können. Wir werden nicht alle retten können, aber wir hätten sie viel tiefer in die Performance mit einbringen können. Und du kennst das, ich kenne das auch. Wie oft haben wir Kollegen, die machen einen Job, sind aber total krasse Performer in einem anderen Job, aber die hat keiner gefragt. Ne, wir haben gesagt, oh, du bist ein Financer, mach mal Finance. Und dann stellen wir fest nach 2 Jahren, krass, du bist ein richtig cooler Marketer. Warum kommen wir nicht dahinter? Warum haben wir das nicht gesehen? Ja, mich hat keiner gefragt. So, das passiert ja so häufig, dass wir diese Ideen nicht haben. Und da schneiden sich Unternehmen ins eigene Fleisch, wenn sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht fördern, nicht aktiv fördern. Ganz besonders auch die Leute, die nochmal vielleicht in einem Alter sind, wo sie sagen, ich will eigentlich gar nicht in die Rente, aber wenn ich diese und jene Eigenschaft oder dieses Wissen noch erlange, dann kann ich ja noch weiterhin aktiv im Job bleiben. Ja, cool. Dann bist du Rentner, Rentnerin, arbeitest von zu Hause vielleicht an einem kleinen Projekt mit. fühlst dich auch noch relevant und hast auch noch eine Relevanz. Da kann man sehr viel machen, um seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und auch ein sehr, sehr wertvolles Signal senden. Kurze Frage.
Total toll, ich kann dir nur zustimmen. Ich muss das noch einmal noch hier loswerden. Ja, ich kann dir nur zustimmen. Das war auch ein super, super Beispiel.
Ich finde aber, die größte Herausforderung, und ihr habt ja einige tausend Kunden, vielleicht weißt du das, wie kriege ich das denn in meine Kultur integriert? Ich bin Papa von zwei Teenagern, also das mache ich jeden Tag. Ich erzähle ihnen jeden Tag, wie wichtig es ist zu lernen und ich bin total stolz, dass sie es machen, aber ich muss immer wieder dranbleiben. Aber wie mache ich es denn in meiner Kultur, dass ich eine Kultur von permanentem und lebenslangem Lernen etabliere, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig Bock drauf haben und auch sehen, dass das was bringt, solange sie sich weiter.
Das ist eine total gute Frage und ich glaube, das ist auch wirklich eine Königsdisziplin. Da sind wir nämlich beim Thema Unternehmenskultur insgesamt einfach. Ich glaube, das ist etwas, was durch Awareness natürlich funktioniert. Also erstmal muss drüber gesprochen werden und das darf jetzt nicht irgendwie wieder so von top-down passieren, dass irgendwie die Führungskraft sagt, ja, du musst jetzt diese und jene Weiterbildung machen, sondern wie du vorher auch schon gesagt hast, sprich mit den Mitarbeitern und sag ihnen, was findest du denn relevant? Wo denkst du denn auch, dass dein Job hingehen sollte? Wo könntest du dir denn vorstellen, wohin du dich weiterentwickeln möchtest? Wo sind deine Interessen? Wo sind vielleicht deine Fähigkeiten, die ich aktuell in deinem Job noch nicht sehe und noch nicht kenne? Und dann kann man gucken, in Kollaboration eben mit den Mitarbeitenden, in welche Richtung kann es denn gehen? Und ich finde, wir bei Personio, also haben schon eine relativ starke, so eine Lernkultur. Und ich denke, dass das auch daran liegt, dass wir da ganz, ganz viel drüber sprechen und da auch ganz viele Programme uns zur Verfügung gestellt werden. Das ist nicht nur irgendein Tool, wo man sich da eine Schulung raussucht oder so. Wir haben zum Beispiel auch Initiativen von Mitarbeitenden, die sagen, ich mache jetzt einfach mal, weil ich mich selber für das Thema interessiere, einen Workshop zum Thema, wie nutze ich eigentlich ChatGPT richtig? Wie setze ich so ein Prompt auf? Also wir hatten da zum Beispiel einen Kollegen in unserem Team, der hat gesagt, ich nutze das jeden Tag, ich liebe das, ich fuchse mich da rein, ich mache jetzt einfach mal eine interne Learning Session. Also das ist noch nicht mal vorgegeben dann durch eine Führungskraft oder sonst was, es kommt teilweise aus dem Team selber. Und ja, das dauert natürlich, bis man vielleicht hinkommt zu so einem Punkt, dass die Mitarbeitenden da auch selber die Initiative ergreifen. Aber ich glaube einfach, dass eine Kultur der Offenheit total wichtig ist und einfach das Thema Awareness, dass man weiß, wir stützen euch, wir unterstützen euch, wir geben euch hier die Möglichkeiten, bring dich bitte gerne ein und wir sind für dich da.
Ganz wichtig ist es ja, was du gerade sagst, man muss es nicht vom Arbeitgeber erwarten, man kann es selber machen. Und ich kenne keinen Arbeitgeber, wirklich keinen, der sagt, dafür habe ich keine Zeit, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich darum kümmert, dass alle anderen schlauer werden. Ganz im Gegenteil, das ist immer geschätzt. Auch wenn man vielleicht sagt, mein Chef will das nicht, das stimmt nicht. Dann muss man auch aktiv werden und man sollte auch aktiv werden, allein schon für seine eigene Karriere, für seine eigene Weiterentwicklung. Nicht nur für die fachliche, sondern auch für die persönliche Weiterentwicklung. Es wird zur Routine, wenn ich mich weiterbilde, immer wieder, es wird zur Routine. Bei euch ist das wirklich krass. Also jeder, der bei euch auf der Seite mal gewesen ist, der weiß das. Und jeder, der noch nicht auf der Seite war, geht mal ein bisschen da drauf und guckt euch mal bei dem Punkt Ressourcen an, welche Downloads und Templates es gibt. Und die sind nicht alt, ganz im Gegenteil. Die gab es, also wenn Quiet Quitting rauskommt, das weiß ich nämlich, erinnere ich mich genau, ich glaube, 2 Tage, nachdem ich Quiet Quitting gelesen habe, ich habe es in der amerikanischen Presse gelesen, hattet ihr schon einen Fachbeitrag dazu. Da gab es schon Texte bei euch dazu, was es ist, was man dagegen machen kann mit Vorlagen, bam, 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 bam. Also das kommt ja nicht von ungefähr und das war nicht zu dem Zeitpunkt, wo ChatGPT schon salonfähig war. Da sitzen dann echt Leute und machen sich Gedanken und haben da Bock drauf und schreiben und suchen und recherchieren. Und auch das führt auf Mitarbeitenden-Sicht-Seite zu Spezialistenkarrieren oder zu Weiterbildung und Weiterentwicklung, dass man sagt, ich habe, weiß nicht, bei Personio 6 Jahre im Vertrieb gearbeitet und habe davon 4 Jahre lang Micro-Learnings entwickelt für mich und meine Kollegin und habe, weiß nicht, 20 Fachbeiträge geschrieben und 38 Videos verteilt weltweit, damit Leute Themen lernen. Das nützt euch selber auch. Also jeder, der es nicht macht, sollte es bitte machen. damit tut man sich selber einen Gefallen.
Ja, und was ich hier noch vielleicht ergänzen kann, ist, dass natürlich auch von den Mitarbeitenden selber diese Bereitschaft da sein muss, dass sich der Job ändert. Weil so wird es sein. Also das, was ich studiert habe und das, was ich jetzt mache, das matcht nicht mehr. Ich habe am Anfang mit was relativ, also mit was Ähnlichem angefangen, aber ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich sage, mein Job hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich studiert habe. Und ich glaube, diese Bereitschaft muss man heutzutage auch haben und diese, vielleicht auch diese Neugier, wie kann sich meine eigene Stelle verändern? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und das ist natürlich auch was, was der Arbeitgeber, sage ich jetzt mal, fördern kann, indem einfach da auch so ein Safe Space ist im Unternehmen und man sagt, hey, egal wie absurd deine Ideen vielleicht auch sind, wir sind für dich da und du darfst sie gerne zumindest äußern, wir diskutieren das durch und dass da einfach ja so eine Kultur der Offenheit herrscht.
Finde ich total relevant. Und jeder, der frisch von der Uni kommt, möchte natürlich die Welt verändern, aber ich sage das auch knallhart. Du hast ja nichts gelernt, was andere nicht auch schon vor dir studiert haben. Du kommst mit dem Wissen, was total alt ist eigentlich. Jedes Jahr gibt es 100.000 Absolventen, die dasselbe Wissen haben wie du. Das Rennen macht ja derjenige, der sich im Laufe der Karriere immer weiterbildet, sich neues Wissen aneignet und nicht derjenige, der sagt, ja, ich erinnere mich an das VWL-Buch aus den 70ern. Da stand mal was drin. Bevor wir zu den Aufgaben und der Umsetzung der HR kommen, aufmerksame Zuhörer werden gemerkt haben, dass wir zwei Trends von 6 ausgelassen haben. Die können wir gleich relativ schnell behandeln. Und da bin ich mal so ein bisschen Devil's Advocate für die Unternehmen. Wir fangen mal an mit dem Thema Wellbeing. Es geht nicht darum, dass es nicht wichtig ist. Um Gottes Willen, das nicht. Aber wir kommen aus einer Zeit, und das formuliere ich jetzt bewusst sehr spitz. Wir kommen jetzt aus Pandemie. Nach der Pandemie gab es ganz viele Initiativen und so weiter. Und wir haben ganz viele Sachen gemacht in Deutschland oder auch weltweit. Und jetzt ist doch mal gut. Also ich kenne sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die sagen, hey, jetzt ist mal gut. Ich habe so viel jetzt für die Leute getan letztes Jahr. Die müssen jetzt auch mal Leistung bringen. Ich kann ja auch irgendwann nichts dafür, wenn die alle ein bisschen plemplem werden oder nicht mehr belastbar sind. Was sagst du denen?
Da bringst du mich jetzt gleich in eine Situation hier mit deiner spicy Frage, Toika. Also erstmal möchte ich sagen, ich finde natürlich schon, dass Employee Wellbeing nach wie vor relevant ist. Und du ja auch, hast du gerade gesagt. Aber dass es vielleicht aktuell darum geht, zu priorisieren. Und gerade der Bereich Wellbeing ist ja sehr breit. Also da spielen ja Sachen wie auch das Arbeitsklima rein, das physische Wohlbefinden, das psychische Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Und es ist natürlich ein wichtiger Punkt auch für die Mitarbeiterbindung, die uns ja so wichtig ist. Aber es gibt ja auch wirklich Angebote in unterschiedlichen, sag ich jetzt mal, auch in Anführungszeichen Preiskategorien. Wenn jetzt jemand sagt, mein Budget geht zu so und so viel Prozent in das Thema Weiterentwicklung meiner Mitarbeitenden. Ich habe jetzt nicht mehr so viel übrig, um da jetzt, keine Ahnung, Massage oder sonst was für meine Mitarbeitenden rauszuhauen. Machen ja manche Unternehmen. Das ist natürlich auch super, aber das hat nicht jeder im Budget. Und da geht es, glaube ich, einfach darum zu sagen, ich mache das, was meinen Mitarbeitenden den größten Mehrwert bietet. Also auch hier würde ich sagen, fragt eure Mitarbeitenden einfach mal. Vielleicht können die eher darauf verzichten, auf irgendwas mehr verzichten als auf was anderes. Vielleicht sagen die, wir möchten bitte unbedingt unsere Sport-App behalten oder unsere Fitnessstudio-Mitgliedschaft, weil das tut uns total gut. Da würde ich einfach mal nachfragen und fokussiert euch da einfach auf die Sachen, die euren Mitarbeitenden den meisten Mehrwert bieten. Ihr müsst nicht alles machen. Also ihr könnt 100.000 Sachen machen zum Thema Employee Wellbeing. Macht einfach das, was euren Mitarbeitenden am wichtigsten ist. Würde ich sagen.
Ja, absolut. Ich habe es ja bewusst spitz formuliert, weil diese Sprüche gibt es natürlich, ne? Keine Frage. Und ich verstehe auch, wo sie herkommen. Und es ist auch so, Employee Wellbeing ist absolut wichtig. Es ist kein Trend, so Punkt 1. Punkt 2, es ist immer da und es wird auch immer da sein. Es ist vielleicht nicht mehr das dringendste Thema. Unter Bedingungen. Die Bedingung ist, eure Führungskräfte sind nicht vollkommene Idioten, die Menschen komplett ignorieren. Das sage ich jetzt mal ganz spitz. Und es reicht ja oft, dass Leute sich mitteilen können. Es reicht häufig vollkommen aus, dass eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter euch einfach offen mitteilen können, mir geht's gerade nicht gut und du lachst die nicht aus oder du winkst das nicht ab oder ne, oder sie haben dadurch keine negativen Konsequenzen im Job oder in ihrer Karriere zu befürchten. Das reicht oft in den meisten Fällen. Man ist nie der eigene Psychologe oder der Psychologe seiner Mitarbeiter. Aber auf Deutsch, wenn man nicht wirklich ein Idiot ist und ein bisschen Respekt hat und mitbekommen hat, dann kann man mit den Leuten reden. Und es fällt auch keinem Zacken aus der Krone zu sagen, hey, ich habe gerade das Gefühl, dir geht's nicht gut. Und das, was du gerade machst, ist jetzt nicht weltbewegend, lass einfach liegen, geh nach Hause. Wenn du das einmal machst, reicht das in den meisten Fällen schon aus. Aber ja, es ist nicht das dringendste Thema gerade, weil wir auch von dem Zeitgeist her vielleicht ein ganz anderes Bewusstsein haben als vor ein paar Jahren. Wir wissen, wo wir uns Unterstützung holen können. Jeder kennt die Relevanz von Burnout, jeder kennt die Relevanz von mentaler Gesundheit. Wir sind nicht mehr ganz so blöd, wie wir vor 3, 4, 5 Jahren vielleicht waren. Da können auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich außerhalb der Arbeit drum kümmern, ehrlicherweise. Aber wenn es gar nicht geht, dann muss man ohne Probleme zum Arbeitgeber gehen können. Und das muss der Arbeitgeber jederzeit kommunizieren, finde ich.
Ja, ich finde, da spielt einfach das Thema Führungskultur noch total stark mit ein. Das ist super wichtig. Das haben wir jetzt nicht bei unseren Trends dabei, aber das ist ein Thema, was ich persönlich auch so wahnsinnig wichtig finde. Und gerade beim Thema Leadership, die Arbeitswelt wandelt sich ja so stark und auch die Anforderungen an Führungskräfte werden natürlich immer höher. Und auch hier, glaube ich, da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis, weil natürlich auch Führungskräfte müssen entwickelt werden und die müssen natürlich dann auch in der Lage sein, Mitarbeitende zu unterstützen in Situationen, in denen die Mitarbeitenden zum Beispiel strugglen. Also Employee Wellbeing würde ich mal sagen, für mich wäre der größte Wohlfühlfaktor, wenn ich weiß, ich kann mich auf meine Kolleginnen, Kollegen und Führungskräfte verlassen und habe da einfach ein Umfeld, was mich supportet.
Reicht oft schon aus. Ich habe das mal erlebt, da wurden Teams zusammengestellt anhand von reiner fachlicher Qualifikation. Und wir hatten das Glück, dieses Unternehmen beraten zu dürfen. Dann haben wir die Teams umgestellt und auf einmal geht die Performance höher. Und dann haben wir auch gesagt, ja, ihr habt die zwar nach Qualifikation eingestellt oder zusammengestellt, aber ihr habt nicht drauf geachtet, wer kann mit wem gut arbeiten. Wer hat welche Interessen, ne? Wer hat welche Pace, welches Arbeitstempo und so weiter. Wir sehen immer den Blick auf Wertschöpfung, Geld verdienen, Performance, Ergebnisse, was ja auch ganz gut ist. Das hat ja Deutschland auch immer sehr lange geholfen. Wir dürfen aber den Blick vom Menschen ja auch nicht abwenden. Und am Ende des Tages, ehrlicherweise, wir kennen das von zu Hause, also wenn mein Kleiner hustet, dann ist mein ganzer Tag im Eimer, weil ich mir Gedanken mache. Und im Unternehmen ist es auch so, wenn jemand hustet und nicht da ist, oder also ob er mental hustet oder körperlich, sei mal dahingestellt, die Sachen bleiben liegen, kriegen Probleme. Dann lieber zusehen, dass die Leute sowohl mental als auch körperlich gesund bleiben. Und wie gesagt, selten sind die Sachen so dringend, dass man da keine Auszeit nehmen kann. Nächster Trend, und schon hartes Thema. Ich weiß auch, warum es hart ist. Diversität trifft auf Unternehmenskultur. Ich bin, meine Eltern sind türkisch, ja, also mit mir muss man nicht drüber sprechen. Ich bin automatisch, hebe ich die Diversity-Quote, wenn ich irgendwo bin. Ich kenne so viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die haben mit Begriffen ein Problem. Dann wissen sie nicht, wie sie steuern sollen. Ich habe schon die wildesten Sachen gehört über, wir haben ja eine Ausländer hier, also wie divers sollen wir sein? Oder bei uns arbeiten doch 3 Mädels, ja, das reicht doch. Das Problem bei Diversität und Kultur, die größte Herausforderung ist, es sind keine kurzfristig sichtbaren Ergebnisse, finde ich. Das ist nach meiner Erfahrung eines der größten Herausforderungen, die Unternehmen haben und dann sagen, das steht jetzt nicht bei mir ganz oben auf der Liste. Ich würde ehrlicherweise sagen, das Ding muss nicht ganz oben auf der Liste, aber es muss immer auf der Liste bleiben.
Ja. Total. Also genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist eigentlich eine Basis. Das sollte sich langsam, aber sicher in die Unternehmens-DNA einfinden, also eingewoben werden, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, wie so ein Teppich der Unternehmenskultur. Und da muss einfach das Thema Diversität und auch Inklusion reingewoben werden, weil es ist eine Grundlage. Es ist auch ein Thema, das wird jetzt nicht weggehen. Die Leute haben da eine Awareness dafür. Aber ich glaube, die kann noch steigen. Also ich glaube, das ist ein Thema, was wir, wo man auch mit kleinen Dingen schon total viel bewegen kann. Also zum Beispiel, dass man schaut, dass man genderneutral die Leute anspricht und einfach da ein gewisses Grundbewusstsein hat für dieses Thema. Also das finde ich total wichtig. Und da positionierst du dich ja dann auch als Arbeitgeber gegenüber jungen Arbeitnehmern, die eben auch bei einem modernen Unternehmen arbeiten wollen, was die Werte vertritt, die sie selbst auch vertreten.
Absolut. Man muss auch nicht jede Ebene bedienen. Also wenn wir über Diversität sprechen, ist ja alles drin: Mann, Frau, alt, jung, Homosexualität ist drin, Mensch mit Beeinträchtigung ist drin, Hautfarbe, Religion, was auch immer. Man muss nicht alles bedienen. Und ich habe es ein paar Mal schon gesagt, und dann waren die Augen sehr groß. Wenn du in der Produktion bist, und ich sage jetzt mal, du hast 50 Maschinenbediener, dann ist wahrscheinlich Diversität für dich jetzt nicht so wichtig, wenn du 95% deiner Tätigkeiten Maschinen bedienen ist. Dann ist es dir egal, ob da ein Türk oder ein Deutscher oder was auch immer da sitzt und die Maschine bedient. Dann ist das für dich nicht relevant. Ja, natürlich kannst du darauf achten, dass es halt eine gute Abwechslung ist. Aber auch da gibt es Dinge, die du lernen kannst. Also man muss es nicht auf Teufel komm raus anwenden. Man muss sich aber auch nicht davor verstecken. Und es sind ja ganz viele andere Themen. Wir haben es vor ein paar Wochen gehabt. Christian Lindner hat gesagt, Elternzeit kommt für mich nicht in Frage. Und Katja de Lavinia von der Allianz verlässt die Position als CEO, geht bewusst in eine Position, ich glaube, zwei, drei Hierarchiestufen drunter, weil sie bewusst Zeit für das Kind haben möchte. Gut, wenn du solche Strukturen in der Allianz hast oder in einem anderen Konzern, cool. Wenn du es nicht hast, ist ja nicht schlimm. Wenn du die Struktur nicht hast, hast du sie nicht. Aber Fakt ist, du musst dieses Bewusstsein finden, dass bei dir, warum auch nicht, ein Rentner mal arbeiten kann oder ein alleinerziehender Vater oder eine alleinerziehende Frau oder jemand, der einfach aus gesundheitlichen Gründen vielleicht nur 4 Stunden am Tag arbeiten kann. Mach's doch. Also du bist ja meistens auf das angewiesen, was den Leuten in den Köpfen ist. Nutzt das doch, und wenn es nur 4 Stunden sind, dann sind es nur 4 Stunden. Und dann ist das Thema erledigt. Und was für ein wertvolles Signal ist das an alle, zu sagen, hey, wir geben uns hier Mühe und wir versuchen, mehr als eine Ebene der Diversity, des Diversity-Spektrums zu bedienen. Du kannst dadurch nicht verlieren und deine Kultur wird definitiv gestärkt sein. Du wirst das Ergebnis nur viel später sehen als einen Tag nach der Initiative. Finde ich. Und wir haben tolle
Absolut.
Role Models, ne? Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir haben ja generell, gibt es ja ganz viele Role Models, Annika Inderbeek oder Magdalena Rudel,
Ja.
die sehr oft darüber posten und auch teilweise selber leben und der lebende Beweis dafür sind, teilweise ohne Studium als Head of whatever bei Microsoft zu arbeiten. Ja, ist halt eine riesen, riesen, riesen Leistung. Aber ja, also die beiden Sachen, die gehören auf jede Trendliste und auf jede To-Do-Liste in der HR, müssen aber nicht ganz weit oben sein. Wie gesagt, dafür ist es, glaube ich, nicht mehr die Zeit. Aber kommen wir doch mal bei diesen ganzen Trends in die Umsetzung. Wer macht das denn? Macht das die HR jetzt oder wer macht das? Was
Ich
sollen
glaube,
die noch machen?
alle HR-Manager stöhnen jetzt kurz auf. Moment. Also ich glaube, dass HR sich da gerne in eine Position begeben kann, wo sie sagen, ich treibe sowas voran oder ich stoße sowas an. Aber die müssen, natürlich muss kein HR-Verantwortlicher das alles alleine machen. Also da muss man sich auch Sparringspartner suchen. Da muss man auch mit Führungskräften zusammenarbeiten. Da muss man auch mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass HR-Verantwortliche jetzt hier nicht das Gefühl haben, ich habe noch 25 Riesenthemen auf meiner Agenda und wie soll ich das schaffen? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jemand diese Sachen auf dem Schirm hat und dafür ist HR da, also um diese Sachen anzutreiben und um diese Sachen mal anzusprechen und zu sagen, hey, diese drei Sachen, die müssen wir unbedingt jetzt umsetzen, wenn unser Unternehmen hier wettbewerbsfähig bleiben will und wenn wir gute People Work machen wollen. Ja, aber wie gesagt, also das hängt nicht alleine bei euch.
Wir haben natürlich in den Shownotes den HR Trend Report von Personio verlinkt. Und an einer Stelle werdet ihr sehen, in der Studie oder in der Erstellung dieser Studie steht relativ weit hinten in der Rolle der HR-Verantwortlichen oder auch teilnehmenden Fachleute. Es stehen zwei Punkte. Punkt Nummer eins ist, 52% der HR-Fachleute haben in den letzten 5 Jahren Burnout erlebt. Ich kenne einige von denen, Männer, Frauen, Jungen, Älter, vollkommen egal. Einfach, weil der Druck massiv zugenommen hat. Es ist nicht der Druck, dass da die Führungskraft, die Führungskraft ausübt, es ist der Druck, den sie sich selber machen, den wertvollen Beitrag leisten zu wollen, zum Unternehmen der Rolle gerecht zu werden. Aber es sind unfassbar viele administrative und rechtliche Dinge dazugekommen. Und mehr als ein Drittel von HR-Fachleuten überlegt wirklich, diesen Bereich zu verlassen. Und auch da kenne ich einige, die es gemacht haben und massiv darüber nachdenken. Das heißt, die haben einfach keine Lust mehr. Die haben keine Lust mehr, People's Advocate zu sein. Die haben keine Lust mehr, sich darum zu kümmern. Sie haben keine Lust mehr, dort mangelnde Relevanz zu erfahren. Sie haben keine Lust mehr, gegen Windmühlen zu sprechen, weil ja Sales wichtig ist oder Finance ist jetzt dort dringender und so weiter. Das liegt so ein bisschen an uns selbst, weil wir uns die Relevanz vielleicht nicht immer geholt haben. Auf der anderen Seite, viele HR-Abteilungen sind einfach unterlastet und überfordert. Und wenn man da nicht investiert als Unternehmensverantwortlicher, dann wird von da aus auch leider nichts in den Rest des Unternehmens ausgerollt werden können. Ich sehe das massiv. Ist das deine Erkenntnis auch? Oder sagst du, das wird übertrieben? Wahrscheinlich nicht, oder?
Also ich sehe das natürlich auch, dass HR-Verantwortliche, die haben ja auch so viele Stakeholder. Also sie sitzen ja wirklich zwischen den Stühlen. Sie müssen hier einerseits dem C-Level Rede und Antwort stellen, stehen, den Führungskräften, den Mitarbeitenden gleichzeitig eben auch. Es ist wahnsinnig schwierig und ich finde das deswegen umso wichtiger, dass HR einfach auch versteht, wie wichtig sie sind. Also was für einen wahnsinnigen Job sie leisten und dass sie auch ihren Platz am Managementtisch, sage ich jetzt mal, verdienen, weil sie haben, also wir haben jetzt eine Stunde lang über ganz viele wichtige Trends gesprochen, die Arbeitswelt sowas von bestimmen werden. Und bei all diesen Themen ist HR mit dabei, also nicht nur mit dabei, sondern federführend mit dabei. Das sind Projekte, die unfassbar wichtig sind, ja. Und deswegen finde ich das eben ganz, ganz wichtig, als HR-Verantwortliche auch zu sagen, hey, ich habe ein neues Selbstverständnis von mir selber. Ich verstehe, wie wichtig ich bin. Ich verstehe, dass ich hier strategisch wertvoll bin. Und natürlich musst du dann nicht alles selber im kleinsten Detail auch umsetzen. Aber ich glaube auch einfach, wie du sagst, wir brauchen mehr Leute, die hier mitarbeiten. Und es darf natürlich dann nicht auf den Schultern einer einzigen HR-Person liegen. Ich glaube, dass ja natürlich, könnte keiner stemmen. Aber gerade deswegen finde ich eben, dass es wichtig ist, die unfassbare Bedeutung von HR hier nochmal herauszustellen.
Ja, sehe ich genauso. Sogar noch darüber hinaus. Wenn alle Trends in jedem Fachbereich für sich initiiert werden, dann haben wir ein heilloses Durcheinander. Du brauchst immer eine Koordinationsstelle, du brauchst immer jemanden, der sich um das Medium Gedanken macht, über die Mediums- und Wissensvermittlung Gedanken macht, auf welche Art machen wir es. Die haben halt nun mal alle Daten. Und das Allerwichtigste ist, man kann es koordiniert machen. Koordiniert anhand der Arbeitsverträge, der rechtlichen Grundlagen, die es gibt, anhand der Arbeitsbedingungen, wer hat wann Zeit und Muße und auch geistige und körperliche Kapazität, an irgendwelchen Aktionen mitzuarbeiten, die für seinen Fachbereich wichtig sind. Die Führungskräfte sind da. Und wie du sagst, es sind unfassbar viele Stakeholder, ob es Führungskräfte sind, Businesspartner sind und so weiter. Du musst ja in der HR, wenn du es gut machst, über alles ein bisschen Bescheid wissen. Von daher finde ich und breche ich auch gerne immer die Lanze dafür. Ob es der große Stuhl am großen Tisch ist, den wünsche ich jedem, aber den muss man sich auch immer verdienen. Auf den kann man nicht hoffen, den muss man sich auch mal nehmen. Ich würde sagen, mit Blick auf alle Themen, die wir gemacht haben, wir beide sind uns einig, dass Datenarbeit definitiv Platz 1 auf der Liste ist, Dringlichkeit. Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass Richtlinien für flexibles Arbeiten Platz 2 auf der Liste ist. Das muss dahin und jedes Unternehmen sollte sich spätestens in 25 damit beschäftigen. Genauso wie in meiner Reihenfolge Nummer 3 Upskilling, Reskilling und Nummer 4 das Thema KI. Bei dir, glaube ich, eher umgekehrt. Ne? KI als drittes, glaube ich, und dann Upskilling, Reskilling. Wobei, die gehen ja Hand in Hand eigentlich. Die dürfen sich den dritten Platz auch teilen.
Ich finde, die dürfen sich den dritten Platz absolut teilen. Ich finde, das ist eine ganz gute Auflistung, wie du sie jetzt gerade hier gemacht hast. Kann ich zu 100% unterschreiben. Und dann gibt es eben noch diese zwei Basic-Themen. Das Thema Diversity und Inclusion und Employee Wellbeing, die auf jeden Fall immer dazugehören, aber die jetzt nicht ganz oben drauf gehören. Also ich glaube, da gibt es jetzt gerade Themen, die ein bisschen drängender sind und auf die sollten wir uns jetzt fokussieren im nächsten Jahr.
Es gibt die Eisenhower-Matrix, da stehen Dinge drin, dringend und wichtig, muss umgesetzt werden und wichtig und nicht dringend bleibt auf der Liste, muss aber nicht sofort umgesetzt werden. Kann ich jedem empfehlen.
Oder muss schrittweise im Hintergrund umgesetzt werden.
Genau, schrittweise, vielleicht nicht mit durchgedrücktem Gaspedal, ja, aber permanent und kontinuierlich. Ganz, ganz wichtig. Ich freue mich, Susa, dass die Liste dieses Jahr wirklich nicht so lang ist, aber dafür richtig knackig. Das war ja letztes Jahr anders. Aber 6 Themen finde ich ganz gut. Ich finde, jedes Unternehmen sollte sich auch nach und nach diese Themen annehmen, mindestens 3 oder 4 in 25. Wenn nicht, wird schon ganz knackig mit Blick auf Wirtschaft und allem drum und dran. Man kann es mit euch machen, man kann es mit Personen machen, einiges können wir auch machen, aber darum geht es nicht. Beschäftigt euch mit den Themen, guckt euch den Report an, da stehen ganz, ganz viele tolle Sachen drin. Und ich bin aber auch gespannt für all diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon mit den Themen betraut sind. Lasst uns gerne mal wissen, was ihr da macht und wo ihr vielleicht Obstacles seht oder wo ihr Erfolge seht und sagt, hey, das kann man noch einfacher, noch schneller machen. Ja, wenn wir uns die Ideen teilen, dann werden wir auch alle ein bisschen schlauer. Susa, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Holger. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
War unsere längste Aufnahme, glaube ich, bis jetzt. aber wir eine Sache ändern wir nicht. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, freue mich auf das nächste Mal mit dir. Du darfst jetzt noch einmal was sagen, damit ich kommentarlos den Raum zumache. Mal.
Was darf ich sagen?
Was du willst. Darfst dich verabschieden, letztes Wort, whatever, was du sagen möchtest.
Also vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr da ein paar Insights jetzt auch mitnehmen konntet aus unserem Gespräch. Und wir freuen uns über eure Kommentare auch.